Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Sanctum, am 4. Oktober begehen wir den Festtag des heiligen Franz von Assisi. In diesem Jahr 2021 spricht man viel von der Ankunft der Franziskaner vor 800 Jahren in Deutschland. In der Tat machte sich im Herbst 1221 eine Gruppe von 25 Brüdern, Italiener und einige Deutsche, von Assisi aus auf den Weg über die Alpen nach Deutschland. In Augsburg feierten sie Mitte Oktober schon das erste Provinzkapitel mit 31 Brüdern. Es waren also schon welche dazugekommen auf deutschem Gebiet. Mit einer unglaublichen Dynamik verbreiteten sie sich dann in den nächsten Jahren. Sie ließen sich in den Bischofsstädten längs des Rheins nieder und kamen bis nach Thüringen und Sachsen. Vorausgegangen war 2 Jahre vorher eine erste Expedition, die aber gescheitert ist, weil alle in der Gruppe kein Deutsch konnten. Franziskus selbst war nicht dabei, doch er stand sowohl hinter der ersten wie der zweiten Expedition. Auf den jährlichen Versammlungen, Kapitel genannt, brachte er die Mission unter Muslimen im Süden und unter Deutschen im Norden immer wieder zur Sprache. Er hatte ein großes Sendungsbewusstsein, das er auch auf seinen Orden übertragen hat. Aus seiner Missionserfahrung unter Muslimen heraus schrieb er das so wichtige Missionskapitel 16 in seiner Regel von 1221, also auch vor 800 Jahren. Dass die Brüder in den Norden kamen, liegt an einigen von ihnen aus dieser Gegend und letztlich am Gründer selbst, der sie geschickt hat. Aber woher hat er denn den Drang, so weit in die Welt hinauszugehen, wo es doch so gefährlich ist? Ich glaube, es ist ein Schlüsselerlebnis in der Jugend des Franz von Assisi, das diese Missionsaktivität erklärt. Franziskus war lange auf der Suche nach seinem Weg. Der Sohn des Tuchhändlers Pietro Bernardone brauchte sich in der Jugend keine Sorgen um seine Zukunft zu machen. Sie schien ihm gesichert, da ihn der Vater für sein Geschäft vorgesehen hat und ihn deshalb auch in die Pfarrschule schickte, wo er lesen, schreiben und rechnen lernte. Oft nahm er ihn mit in die Provence, wo er neue Stoffe kaufte. Er staffierte ihn auch gut aus und ließ ihn gewähren, wenn er großzügig eine Zeche bezahlte. So wurde er zum Jugendkönig gewählt, was dem Vater nur recht sein konnte. Doch mitten in dieses blühende Leben fiel 1202 der Krieg zwischen Assisi und Perugia. Franziskus wurde gefangen genommen. Er, der einst Ritter werden wollte, sitzt im Kerker, in einem dunklen Verlies. In dem für ihn ungewohnten Elend zeigte er sich doch großzügig und edel gegenüber Mitgefangenen. Vom Vater losgekauft, konnte er wieder nach Hause ziehen, doch eine Krankheit, vielleicht die Malaria, setzte ihm immer mehr zu. So gut die Mutter ihn umsorgte, so gewann er doch das frühere Lebensgefühl nicht mehr zurück. Wie Julian von Speyer sagt, begann Franz nun anders als gewohnt über die Dinge zu denken. In dieser Krise kommt es zu Träumen und Visionen, auch zu handfesten Versuchen, alternativ zu leben. Zum Beispiel, statt vor den Aussätzigen die Nase zu rümpfen und vor ihnen zu fliehen, zu ihnen hinzugehen und den Eiter von ihnen abzuwischen. Das ist dem Vater dann doch zu viel. Er kann das nicht ertragen. Er verklagt seinen Sohn zunächst bei den Konsuln der Stadt und schließlich beim Bischof. Vor diesem kommt es zum Bruch mit dem Vater, in dem Franziskus auf sein Erbe verzichtet, ja wörtlich sein letztes Hemd begibt. Damit hat er sich auf der einen Seite vom Elternhaus, vom Geschäft und vom Bürgertum losgesagt, weiß aber auf der anderen Seite noch nicht, wohin der Weg führen soll. Er war zum Aussteiger geworden, aber noch nicht zum Nachfolger Jesu Christi. Er zieht sich jetzt in die Einsamkeit zurück, berät sich mit Freunden, betet mehr und liest. Dann repariert er verfallene Kirchen und bettelt dafür Steine und Geld. Bei einer dieser Kapellen, es ist die Portiuncula, lässt er sich nieder und besucht den Gottesdienst. Da geschieht es eines Tages, an dem die heilige Messe zu Ehren der Apostel gefeiert wird, dass das Evangelium von der Aussendung der Jünger ihn ganz neu trifft. Was er sicher schon mehrmals gehört hat und jetzt nach der Messfeier nochmals vom Priester erklären lässt, bestätigt seine Lebensweise. Weder Gold noch Geld bei sich tragen, keinen Vorrat mit sich nehmen, kein zweites Hemd, keine Schuhe. Und als Auftrag kommt hinzu, das Reich Gottes und die Buße zu predigen. Und er ruft aus, ganz erstaunt und ganz beglückt: Das ist es, was ich will. Das ist es, was ich suche. Das verlange ich aus ganzem Herzen zu tun. Dieser Durchbruch zu einem Leben wie die Apostel prägt fortan seine Existenz. Als Brüder unterwegs sein, arbeiten und predigen. Das ist es, was sie nun fortan tun, er und die ersten Gefährten. Sie kennzeichnen seine Verkündigung und sein Verhalten, sogar seine Vorliebe für einsame Orte, an die er sich immer wieder zum Gebet zurückzieht, tritt zurück vor dem inneren Antrieb, sich auf den Weg zu machen, bei den Menschen zu sein, zu arbeiten und ihnen die gute Botschaft vom Evangelium weiterzusagen. Als sich ihm ab 1209 Gefährten anschlossen, dachte er zunächst nicht daran, sich an einem Ort als Gemeinschaft niederzulassen, sondern in Gruppen unterwegs zu sein. Kaum waren sie 8, teilte Franziskus in einer symbolischen Geste sie in 4 Gruppen zu je 2 Mann und sagte zu ihnen: Geht, Geliebte, je 2 und 2 nach den verschiedenen Weltgegenden und verkündet den Menschen die Botschaft vom Frieden und von der Buße zur Vergebung der Sünden. Seid geduldig in der Not, voll Zuversicht, dass der Herr seine Verheißung erfüllen wird. Denen, die euch fragen, antwortet demütig. Die euch verfolgen, segnet. Denen, die euch Unrecht antun und verleumden, sagt Dank, weil uns dafür das ewige Reich bereitet ist. Auch wenn es sich hier um keine historisch genaue Wiedergabe von Franziskus Worten handelt, ist doch bemerkenswert, wie genau Thomas von Celano den Inhalt franziskanischer Mission erfasst hat, den Zusammenhang von Buß- und Friedenspredigt, wie auch das an der Bergpredigt orientierte Verhalten, das den Minderbruder kennzeichnen soll. Anfang Mai 1209 zog die Gruppe von 12 Brüdern nach Rom, um ihre Lebensweise vom Papst bestätigen zu lassen. Was sie schriftlich in der Hand hatten, war nur ein kurzer Text, der sich auf die Aussendungsrede Jesu in Matthäus 10 berief und die Menschen zur Umkehr aufforderte. Nur mit Schwierigkeiten erreichte Franziskus die mündliche Anerkennung der Bruderschaft. Aus seinem späteren Testament spürt man noch die Genugtuung, die er empfindet, wenn er schreibt: Nachdem mir der Herr Brüder gegeben hatte, zeigte mir niemand, was ich zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir offenbart, dass ich nach der Form des heiligen Evangeliums leben sollte. Und ich habe es mit wenigen Worten und schlicht schreiben lassen. Und der Papst hat es mir bestätigt. Man sieht also hier die 3 Protagonisten der ganzen Handlung. Gott hat offenbart, der Papst hat bestätigt und ich habe gehandelt. Aus dieser Urregel hat sich die viel längere, nicht polierte Regel entwickelt, die vor 800 Jahren abgeschlossen und 2 Jahre später, 1223, von Honorius III. Mit einer Bulle versehen wurde. Darum heißt sie bullierte Regel. Sie gilt für die Franziskaner und Kapuziner bis heute. Man sieht, der Gang nach Rom war von weittragender Bedeutung. Dabei wäre für die kleine Gruppe damals eine Bestätigung von Rom gar nicht nötig gewesen. Eine Gutheißung von Seiten des Diözesanbischofs Guido hätte genügt. Doch Franziskus strebte offenbar nach einer umfassenden Anerkennung. Sie erlaubte ihm, überall und nicht nur in der kleinen Diözese Assisi aufzutreten. Schon früh wusste er sich der ganzen Kirche verpflichtet. So entstand ein Weltorden für die Mission. Aus der kleinen Gruppe in Rom wurde bald ein weit umspannender Orden, die heute in Rom die Generalkurie hat. Die Franziskaner kamen 1221 nach Deutschland, gründeten dort wie auch in Frankreich und England weitere Provinzen. Nach der Entdeckung Amerikas fuhren Missionare von Europa nach Übersee. Was Franz in der Jugend Klarheit gebracht hat, das brannte vielen seiner Jünger im Herzen. Geht, ich sende euch. Das lässt uns fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, was brennt in uns? Wofür stehe ich? Wofür gehe ich? Der heilige Franz ist nicht nur Patron der Tiere, des Umweltschutzes. Er ist auch ein großer Missionar. Er hat sich bis zum Sultan von Ägypten vorgewagt und Brüder nach Deutschland geschickt. Davon zehren wir noch heute. So wünsche ich diesem Land und allen, die uns zuhören, Pace e bene, Friede und alles Gute, lebt wohl.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.